Ich habe neue Gläubige getroffen. Gläubige an das Unsichtbare, und zwar dort, wo ich sie nicht erwartet habe. Ich bin Olaf Moring und gehöre zum Pastorenteam der Gemeinde in Celle. Und immer wenn meine Nachbarn oder Freunde oder die Hundebesitzer, die ich ab und zu treffe, das rauskriegen, dass ich Pastor bin, dann bin ich für ganz viele Sachen haftbar. Am Anfang haben die sich gefragt, wie kann das sein, dass so ein netter junger Mann keine Arbeit hat und morgens zwischen 8 und 9 Zeit hat, mit dem Hund zu gehen. Dann haben sie rausgekriegt, dass ich Pastor bin, und dann dachten sie, naja, das ist so ähnlich wie wenig Arbeit haben, also man kann sich das frei einteilen. Und dann im Laufe der nächsten Monate und Jahre war ich für ganz vieles haftbar, was die Christenheit irgendwann mal verbrochen hat. Also ich musste die Kreuzzüge erklären, die Reformation, die Kriege, an denen andere Christen beteiligt waren. Und in Erinnerung dieser Gespräche ist mir geblieben, dass ganz viele Menschen gesagt haben, ich würde ja was glauben. Oder so, sie würden jetzt nicht sagen, spirituell interessiert, aber in ihnen ist diese Sehnsucht, aber man sieht von Gott so wenig. Und das, was man sieht, ist manchmal so mehrdeutig. Dann kam man auf das ganze Problem der unterschiedlichen christlichen Konfessionen und jemandem, der gerade froh ist, dass er evangelisch und katholisch unterscheiden kann, nun zu erklären, es gibt einen Unterschied zwischen evangelisch-freikirchlich und freie evangelische Gemeinden, da waren die meisten dann schon draußen. Und dann habe ich neue Gläubige getroffen. Vorletzten Sommer war das. Menschen, die an das Unsichtbare glauben, ja fest mit dem Unsichtbaren rechnen und sich auf das Unsichtbare verlassen. Und das hat mich sehr fasziniert. Es war ganz einfach, ich war segeln und habe mit meinen beiden Töchtern einen Segelkurs gemacht. Meine Frau Ulrike ist auch da und unsere Töchter sind 19 und nächste Woche 17. Und die Zeiten, wo man als Vater der Held war, wenn man am Anfang des Badeurlaubs eine Luftmatratze gekauft hat und jeden Tag 2 Eis spendiert hat, die sind vorbei mit den Teenagern. Der Gedanke, dass es reicht, einfach nur am Strand zu sitzen und aufs Wasser zu gucken, das ist zu wenig. Und deswegen haben wir überlegt, was können wir machen, und wir sind segeln gegangen. Das war am Balaton, am Plattensee in Ungarn, und wir haben gemeinsam einen Segelgrundschein gemacht. Ich gebe zu, dass ich am Anfang leicht überfordert war von der Fachsprache, weil alles anders heißt. Niemand sagt links und rechts, sondern Backbord und Steuerbord, von dem wackeligen Boot, von den Möglichkeiten, das Boot zu steuern und auch dahin zu kommen, wo man gesagt hat, dass man hinkommen möchte. Aber je länger wir im Boot saßen, wir hatten eine Woche Zeit, umso besser ging das. Und die Frage des Segellehrers am Anfang war immer, von wo kommt der Wind? Das war eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt nicht eingestellt war. Und dann begann die Diskussion. Ein Kind zeigte nach links, ein Kind zeigte nach rechts. Ich drehte die Pinne hinten so ein bisschen. Aber der ließ nicht locker und stellte die Frage immer wieder, woran wir denn sehen, woher der Wind kommt. Dann haben wir gesagt, naja, es gibt hier am Ufer Bäume. Da war schon mal die richtige Richtung. Es gibt Fahnen am Ufer, nach denen man sich richten kann. Dann kam eine Tochter auf die Idee, sich an den anderen Booten zu orientieren. Und dann zeigt uns der Segellehrer, dass es oben am Mast eine kleine Fahne, den sogenannten Verklicker, gibt, der auch nochmal die Windrichtung zeigt. Aber den Wind zu sehen, das war unsere Aufgabe in dieser Woche zu lernen. Und am eindrücklichsten ist meine Situation in Erinnerung, als wir auf dem Plattensee standen und es war Flaute. Das war die ersten 5 Minuten ganz nett, weil dann konnte man nämlich gefahrlos einfach den Kopf über Bord hängen, einmal abkühlen, eine Mütze voll Wasser nehmen und sich wieder ins Boot setzen. Nach ein paar Minuten wird es aber langweilig und dann sitzt man da und wartet und unterhält sich. Plötzlich sagte der Segellehrer, jetzt müsst ihr die Leinen ganz weit lassen, den Baum ganz nach Backbord. Und vielleicht kennt ihr das, dass man so Sätze hat, man hört das, aber man weiß nicht genau, was jetzt passiert. Und dann sagte er, mach die Leinen los, lass den Baum ganz nach Backbord. Und dann kommt der Wind in 3, 2, festhalten, 1, jetzt. Und wir saßen da, wie die Kühe, wenn es donnert, weil es war nichts zu sehen. Wir dachten, na gut, festhalten ist immer eine gute Idee. Das hätte uns fast aus dem Boot geschmissen. Und der Wind kam und die Bö schob uns richtig nach vorne. Man hört die Worte, aber es passt nicht zu dem, was man gerade sieht und erlebt. Aber es passierte. Natürlich waren dann unsere Fragen, wie konnte das sein? Und der Segellehrer sagte, sieht man doch. Dann haben wir gesagt, nee, sehen wir nicht. Also wie? Und dann sagt er, ja, Wasser nimmt andere Formen an. Das kräuselt sich. Die Farbe des Wassers ändert sich ein bisschen. Bis jetzt war für uns der Balaton einfarbig. Gut, der war am Rand ein bisschen heller als in der Mitte. Aber dass das Wasser unterschiedliche Farben hat und dass man so den Wind sehen könnte, das war ein völlig neuer Gedanke. Das Faszinierende an Seglern finde ich, dass sie sich wirklich auf das Unsichtbare verlassen. Denn den Wind können wir nicht sehen. Egal wie viele farbige Pfeile sie uns auf die Wetterkarte in den Nachrichten malen, wir können den Wind nicht sehen. Wir sehen bestenfalls die Wirkungen. In der Pfingstgeschichte, das haben wir eben schon gehört, geht es auch um diesen Wind, diese Wirkung, der Versuch, das zu erklären, was der Heilige Geist ist und was er tut. Und als Predigttext habe ich einen Text aus dem Johannesevangelium ausgewählt, aus dem 3. Kapitel. Da ist Jesus mitten in einem sogenannten heilsamen Nachtgespräch. Wer das gerne mitlesen möchte, ob in seiner Bibel oder auf dem iPad, herzlich eingeladen. Es ist immer sinnvoll, eigene Texte dabei zu haben. Aber wir werden es auch gleich sehen. Ein ganz bekanntes Gespräch, das Jesus führt. Ich lese uns den Text ab Vers 1. Es war ein Pharisäer mit Namen Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Dann muss zwischen diesen Versen ein längeres Gespräch stattgefunden haben, denn Jesus antwortet ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, in Klammern wie ich, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage es dir. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, was natürlich ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Also wunder dich nicht, wenn ich dir sage, du musst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Brausen. Und du weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir lesen einen Auszug aus einem wahrscheinlich langen, wahrscheinlich die halbe Nacht dauernden Gespräch. Wir haben einen kurzen Auszug und auch nur dieser kurze Satz, wundere dich nicht, macht es nicht besser, weil man die Augen des Nikodemus in dieser Geschichte immer sehen kann. Man denkt immer, wo will Jesus jetzt hin? Worauf antwortet er? Und ich tippe, dass Jesus diese tiefe Sehnsucht in Nikodemus spürt, es muss doch noch mehr geben. Denn Nikodemus lehnt sich weit aus dem Fenster. Er als ein angesehener theologischer Lehrer geht nicht einfach so zu einem damals noch unbekannten Rabbi. Schon gar nicht mit dieser Höflichkeitsspur am Anfang. Aber er will es wissen. Wahrscheinlich, weil er diese Sehnsucht hat, dass es mehr geben muss. Dass unser Leben einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und Jesus kommt mit seinem Thema auch direkt um die Ecke. In das Reich Gottes kommst du durch Taufe und Heiligen Geist. Das ist uns Menschen nach Pfingsten einigermaßen klar. Vielleicht gibt es noch ein paar Fragezeichen zu den Begriffen Taufe und Heiliger Geist, über die Reihenfolge oder die Intensität oder wie das in mein Leben passt. Aber grundsätzlich unterstelle ich uns mal, dass wir mit den Begriffen was anfangen können. Aber dieser Text ist noch vor Pfingsten. Wahrscheinlich werden auch die Jünger Jesu geguckt haben und überlegt haben, was Jesus da sagt. Und Jesus wählt, wie bei ganz vielen Sachen, wenn er das Reich Gottes oder die Wirkungen Gottes erklären will, ein Bild, ein kleines Gleichnis. Er vergleicht den Geist, das Wirken Gottes in dieser Welt mit dem Wind. Jetzt gibt es manchmal Gleichnisse und Erklärungen, die machen die Erklärung nicht unbedingt besser oder deutlicher. Aber vielleicht hilft es uns, da einen Bezug in unserem Alltag hinzubekommen. Wir können den Wind nicht sehen. Alles, was wir sehen können, das sind die Wirkungen des Windes. Auch wenn wir unseren Kindern erklären, schau mal, wie der Wind die Bäume bewegt, dann könnten wir mit dieser Erklärung unseren Kindern den Wind nicht zeigen und ihn abgrenzen und sagen, also es geht nur bis da vorne zur Waldstraße und dann ist da kein Wind mehr und da hinten geht's dann wieder los. Sondern wir sehen die Wirkungen. Wir sehen, dass der Wind die schönen grünen Blätter bewegt. Wir kennen weder seinen Anfang noch sein Ende. Alles, was wir sehen, sind seine Wirkungen. Und genauso geht's den Jüngern zu Pfingsten. Als wir eben den Text gelesen haben, da bekommt man das nochmal vor Augen gestellt. Alles, was sie haben, sind die Wirkungen. Es gibt ein Sprech- und ein Hörwunder. Jeder hört das Evangelium in seiner Sprache von einfachen Leuten, von denen sie es nicht erwartet haben, dass die ein Fremdsprachenstudium hinter sich haben und ihnen das so schön erklären können. Ja, es mischt sich auch hinein die Verwunderung, dass die, die sich doch so lange bedeckt gehalten haben, nun aus der Sonne kommen, die verschlossenen Räume verlassen und mutig dastehen und von Jesus erzählen. Wenn man sich die Pfingstpredigt des Petrus anguckt, dann geht er voll auf die 12 und sagt den Leuten, ihr erinnert euch doch, ihr habt Jesus doch umgebracht. Und dann abgekürzt, aber das macht nichts, weil das war Gottes Plan und deswegen jetzt wisst ihr, wo die ganze Sache seinen Sinn hat. Die Jünger mischen sich ein, predigen öffentlich, tun Gutes und in Anführungsstrichen erfinden Gemeinde und Diakonie. Es passiert wirklich etwas Neues. Man kann den Heiligen Geist aber nicht richtig sehen, sondern sieht das in einer Art von Flammen. Man versucht, das zu beschreiben. Aber was man hat, sind die Wirkungen. Wenn Gott wirkt wie mit einem Wind, was sind denn dann die Wirkungen in meinem Leben? Wie würde ich es beschreiben? Und das fällt uns schwer. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass es zu fast jedem christlichen Fest irgendeine Süßigkeit gibt, irgendein Symbol, zu Weihnachten gibt's Weihnachtsmänner, Nikoläuse, alles Mögliche, wo man das in Symbole gießt und weiß, kleiner Schokoladenmann, roter Mantel, da weiß man, welche Jahreszeit ist. Für Ostern gibt es das auch als Lamm oder Eier oder verschiedene andere Sachen. Und bei Pfingsten gibt es keine richtige Süßigkeit. Es gibt auch keine Geschäfte, die für Pfingsten extra umdekorieren würden, was nochmal eine extra Idee wäre, um den Handel anzukurbeln, also für alle, die das betrifft. Dann könnte man sich vielleicht Halloween sparen und die Energien mehr in Pfingsten setzen. Es gibt also kein richtiges Symbol. Und deswegen ist für viele das Pfingstfest auch schwer zu fassen. Auch wenn wir jetzt überlegen, wo weht der Wind Gottes in meinem Leben? Wie drückt sich das aus? Vielleicht kann ich uns mit einigen Beispielen auf die Spur bringen. Gottes Wind spüre ich zum Beispiel in dem Punkt, wo es mir ganz deutlich wird, dass ich Gottes Kind bin. Wo ich das spüre und genieße. Und wer diese Momente hat, halte sie fest. Wir wissen, dass sich das wandelt. Unsere Gefühle sind jeder Menge von Schwankungen unterlegen. Und wenn einem das im Gottesdienst passiert, beim Bibellesen, im Hauskreis, in Gruppen, dann halten wir das fest. Paulus schwärmt im Römerbrief im 8. Kapitel davon, dass der Heilige Geist uns erklärt, dass wir Gottes Kinder sind und dass das unverlierbar ist, dass das das erste und das letzte Wort zu unserem Leben ist. Und dass uns das ganz tief in unsere Persönlichkeit fällt. Wir haben in dieser Woche bei uns im Hauskreis uns darüber unterhalten, was waren so die ersten Impulse, die mich in Richtung Gott geschoben haben. Und da erzählte eine ältere Frau, Ende 70, dass sie erst vor wenigen Jahren zur Gemeinde und zum Glauben gekommen ist, und zwar durch eine Aktion, die es in der Gemeinde gab, das heißt bei uns Bodenbilder, Religionsunterricht für Erwachsene, also biblische Geschichten entstehen auf dem Fußboden sozusagen zum Anfassen, und ganz viele berührt das, sie steigen damit ein. Und am Ende dieses Bodenbilderkurses, nach 4 Abenden, hat sie eine Plakette bekommen. Und da stand drauf, Gott sagt Ja zu dir. Und die Kursleiterin hat ihr die überreicht, wie so ein Untersetzer oder so ein Aufkleber. Und sie wollte die Plakette nicht nehmen. Das war mit so einem persönlichen Wort verbunden. Und die Kursleiterin war einigermaßen irritiert, weil alle anderen stecken sich solche Giveaways und so immer gerne in die Tasche. Und sie sagte, wieso möchtest du den Untersetzer, diesen Button nicht haben? Und sie sagte, weil das nicht stimmt. Es hat noch nie jemand in diesem Leben zu mir Ja gesagt. Ich war noch nie erwünscht. Mich hat noch nie jemand gelobt. Kann man natürlich fragen, ob das stimmt. Aber das ist ihr Lebensgefühl, als Nachkriegskind nicht erwünscht zu sein, keinen Platz gefunden zu haben, immer das Gefühl im Leben zu haben, ich störe. Und sie sagte, diese Plakette, dieser Aufkleber, dieser Button, dass Gott Ja zu mir sagt, sagt sie, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe keine Anknüpfung in meinem Leben. Ich habe das noch nie erlebt. Und dann sagte die Leiterin, aber das stimmt. Gott sagt Ja zu dir. Ich schenke dir diese kleine Plakette und ich schenke dir noch eine. Eine klebst du dir auf den Spiegel, dass du das gleich morgens im Blick hast. Und eine von diesen Plaketten legst du dir in die Bibel, dass du immer, wenn du Bibel liest, das vor Augen hast. Und sie erzählte, dass diese kleine Plakette ihr Leben verändert hat. Das ist ihre Bekehrungsgeschichte. Sagt sie, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich glauben konnte, dass Gott mich nett findet. Dann hat es eine Weile gedauert, bis ich rausgekriegt habe, dass Gott mich wirklich mag. Und dass Gott mich wirklich liebt, brutto, das war nochmal eine andere Geschichte. Das hat gedauert. Gottes Kind zu sein, das tut Gott in mir, das bewirkt er in mir. Das ist Folge seines Windes. Das nächste große Thema, wo wir merken, dass Gottes Wind, Gottes Geist uns bewegt, ist das Thema Vergebung. Und das ist ein Riesenthema. Denn jeden Tag gibt es Menschen, die mir einen Grund zur Vergebung bieten. Das passiert ganz normal im Alltag, in jeder Familie. Und ich gehöre auch dazu, ich biete Leuten auch einen Grund, mir zu vergeben. Ich möchte euch gern die Geschichte von Pariti Emanuel erzählen. Wer das vielleicht sonst noch mal gucken möchte, das ist bei YouTube. Gebt einfach Emanuel Story ein, Alpha, dann bekommt ihr ein YouTube-Video. Und Pariti Emanuel erzählt aus seinem Leben. Er kommt aus Ruanda und ist Teilnehmer des Bürgerkriegs von 1994. Er hat an dem Genozid in Ruanda teilgenommen und es ist ihm befohlen worden, jede Menge Tutsi umzubringen, und er hat das auch gemacht. Er weiß aber aus dem Blutrausch heraus nicht wie viele. Er ist am Ende des Krieges verhaftet worden, war 4 Jahre in Untersuchungshaft und 6 Jahre im Gefängnis. Und in dem Gefängnis gibt es nichts zu tun, außer dass es Christen aus einer benachbarten Gemeinde gibt, die einen Alpha-Kurs im Gefängnis anbieten. Er ist sehr unsicher, weil er mit Christen noch nichts zu tun gehabt hat, und mit zitternden Knien geht er in den Kurs. Seine Erkenntnis am Ende dieses Glaubensgrundkurses ist, dass er mit irgendjemandem über das reden muss, was er im Krieg getan hat, dass er es irgendwem erzählen muss und loswerden muss. Und es gibt den Gefängnisseelsorger, und der empfiehlt ihm, Briefe an die Opfer zu schreiben, jedenfalls soweit er sich erinnert, und um Vergebung zu bitten. Wie gesagt, 4 Jahre Untersuchungshaft, 6 Jahre Gefängnis. In den 10 Jahren hat er keinen Kontakt zu seiner Familie. Und er kommt nach Hause und stellt fest, dass sich seine Familie erweitert hat. Dass Kinder zur Familie gehören, die nicht von ihm sind. Und dass seine Frau, weil sie nichts von ihm gehört hat, auch eine neue Beziehung eingegangen ist. Und in ihm kommt es zu einem Zusammenbruch. Die Schuld aus dem Krieg, die ihn drückt, die persönliche familiäre Situation. Und er weiß nicht, was er tun soll. Und er beschreibt das so, dass er in eine Krise fällt aus Angst, Sorgen und Antriebslosigkeit. Aber er erinnert sich, was er im Gefängnis gelernt hat, im Alpha-Kurs. Und er macht sich auf den Weg und sucht sich einen Alpha-Kurs. Er macht ihn nochmal und sagt, diesmal war meine Entdeckung, dass Gott mir vergeben kann. Sagt er, und die Entdeckung hat mir Angst gemacht. Weil es heißt, dass ich nicht einfach sagen kann, ja, das nehme ich an, sondern ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen. Und das tut er. Er erfährt die Liebe Gottes und beschließt, die Versöhnung mit seinen Opfern aktiv anzugehen. Das stößt nicht überall auf Begeisterung, weil die meisten der Meinung sind, dass man das ruhen lassen sollte. Aber er macht sich mit seinem Pastor auf den Weg zu Vincent, an den kann er sich erinnern, einen jungen Mann, dessen Eltern und Großeltern er umgebracht hatte. Und er dokumentiert dieses Gespräch mit der Frage nach Vergebung. Und das ist nicht einfach. Und das dauert auch Monate. Heute lebt Emmanuel, der Täter, zusammen mit Vincent, dem Opfer, in einer Dorfgemeinschaft, die die Kirchen gegründet haben, um Vergebung erlebbar zu machen. Das ist nicht einfach. Dort leben sie zusammen in Dorfgemeinschaften, gleichberechtigt, nebeneinander. Emmanuel beschreibt das so, dass jeder Tag eine ganz besondere Herausforderung, aber auch eine ganz besondere Erfahrung der Kraft von Jesus ist. Und dieses Video schließt mit einem Menschen, der so breit lächelt, dass es kaum auf den Bildschirm passt, und der sagt, ich habe in meinem Leben Vergebung und Heilung meiner Vergangenheit erlebt, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Das tut der Heilige Geist, das tut der Wind Gottes. Er befähigt uns, Sachen zu tun, die wir nie hätten tun können aus uns heraus. Das nächste, wo der Heilige Geist wehen kann, ist der Bereich Barmherzigkeit. Der wird in unserer Gesellschaft ein bisschen vernachlässigt, aber das ist ein absolutes christliches Trendthema. Dabei sind wir vorne. Das können wir richtig gut. Das gehört zu unserer Genetik. Barmherzigkeit, Diakonie, das gehört zu uns. Unser ganzer Kontinent sähe anders aus, wenn Christen sich nur darauf beschränkt hätten, an sich zu denken und an ihr Seelenheil. Nein, man sieht auf unserem europäischen Kontinent, es überall da, wo Gott Erweckung und Erneuerung schenkt, gibt es sofort auch diakonische Werke, gibt es Organisationen, die sagen, natürlich, es geht weiter, wir helfen den anderen. William Wilberforce im 18. Jahrhundert in Großbritannien, der hat diese geistliche Erweckung und diesen Wunsch, dass sich die Gesellschaft wandelt. Und er engagiert sich über 40 Jahre gegen den Sklavenhandel seiner Zeit. Und er erlebt, dass es große Gottesdienste gibt, dass Menschen zum Glauben finden. Und er erlebt, dass Menschen sich diakonisch engagieren. Er genauso. Er hat in seinem Leben über 300 Diakoniewerke und kleine Vereine gegründet, damit man Menschen, die nichts haben, praktisch helfen kann. Über manche Sachen schmunzelt man, wenn es darum geht, dass Kinder ein Frühstück kriegen vor der Schule. Und an manchen Sachen denkt man sich, ja, das wäre heute vielleicht auch wieder passend, darüber nachzudenken, wie wir Gutes tun können. Und das Lebensmotto von William Wilberforce heißt, das Gute wieder in Mode bringen. Und das finde ich sein tolles Lebensmotto. Das Gute wieder in Mode zu bringen, das Gute zu tun. Barmherzigkeit sind wir als Christen Spezialisten. Das können wir von Jesus und aus der ganzen Bibel herleiten, dass das unser Thema ist. Und das kann hinein in unsere Gesellschaft. Ein weiteres Thema ist Vorbild zu sein. Zu sagen, der Geist Gottes da an mir arbeitet. Vielleicht habe ich schon Jahre der Erfahrung mit Jesus oder bin ganz neu im Glauben. Aber für irgendjemanden kann ich Vorbild sein. Ich kann helfen, ich kann fördern. Man muss das ja nicht gleich mit einem großen Mentorensystem oder so aufziehen. Aber in meiner Umgebung, dort wo ich lebe, bin ich Vorbild. Und vielleicht suche ich mir jemanden, den ich fördere, den ich unterstütze, den ich ermutigen kann. Vielleicht weht der Geist Gottes dich aber auch im Augenblick in den Bereich, dass du von dem erzählst, was Jesus in deinem Leben verwandelt. Und dass du Menschen auf dem Herzen hast, wo du sagen kannst, das kann doch da nicht so bleiben, wie das ist. Da gibt's doch mehr. Gott, tu doch mehr. Und ich wünsche mir, dass Menschen Jesus finden und dass sie mit ihm wachsen. Ich habe bei meinen Hundebesitzern und ehemaligen Hundebesitzern so ein paar, denen ich das wünsche, die aber so einen Block im Kopf haben, weil sie nichts vermissen. Und ich versuche es ihnen immer zu erklären, was das Tolle an Jesus ist. Und es kommt noch nicht an. Aber ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Vielleicht ist dein Thema, ehrlich zu werden und wahrhaftig zu werden. Vor einigen Jahren hat sich ein guter Freund für Jesus entschieden. Und er sagte, das mit den Gottesdiensten hier und mit den Gruppen in der Gemeinde, das finde ich total gut. Aber sagt er, was richtig, richtig schwer ist, ich kann in meiner verantwortlichen Position in der Firma, seit ich Jesus gefunden habe, ich kann nicht mehr lügen. Und sagt er, das ist wirklich schwer. Ein Großteil unserer Meetings beruhen darauf, dass man versucht, einen möglichst guten Eindruck zu erwecken und die Fehler den anderen zuzuschieben. Und er sagt, auch wenn mich meine Chefs dann fragen, sage ich immer, du weißt, was ich darüber denke. Ja, sagen sie, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst. Wir wollen sie auch nicht immer hören, aber wir brauchen deine Meinung. Mittlerweile geht es ihm damit ganz gut. Aber er sagte, das erste Jahr war schlimm, weil alle gedacht haben, naja, der Spleen gibt sich gleich wieder. Dann steigt er wieder ein in den normalen Turn und dann sind wir damit beschäftigt, uns gegenseitig die Bälle zuzuwerfen. Er sagte, das war für ihn ganz schwer. Aber er sagt, ich will auch nicht wieder zurück. Die Energie, die ich aufgewendet habe, um anderen meine Fehler unterzuschieben, die kann ich mir entspannt sparen. Vielleicht weht der Geist Gottes dich aber auch dahin, dass du denkst, ja, Barmherzigkeit ist mein Ding, aber ich möchte das gerne so tun, dass ich offen bin für neue Menschen. Ich wünsche mir, dass mir das leichter fällt, Menschen einzuladen, ohne Vorurteile auf sie zuzugehen und ihnen einfach Gutes zu tun. Das Interessante ist, dass Menschen, die diese Begabung der Gastfreundschaft haben, sich gar nicht vorstellen können, dass es andere haben, die das nicht haben und die das nicht sehen, dass man Leute nach dem Gottesdienst einlädt oder sonst, wenn man denkt, ach, da braucht jemand was, dass man da was unterstützt oder was Gutes tut. Aber es geht ganz einfach, in Kontakt zu kommen, Gastfreundschaft zu leben, Menschen willkommen zu heißen. Ich bin ja bei uns in der Gemeinde auch mit dafür zuständig, dass die Teenager- und die Jugendarbeit so ins Leben kommt. Und ein Zeichen von Teenagern und Jugendlichen ist ein unglaublicher Optimismus. Ja, wenn man 16 bis 18 ist, kann man alles, weiß auch alles besser und ist unsterblich in dieser Altersphase. Und wenn ich ihnen sage oder sie frage, was möchten sie noch mit Jesus erleben oder im Glauben erleben, dann sagen manche, ja, weiß ich nicht, hab schon alles, was soll da noch kommen? Und dann bitte ich sie immer, kurz die Augen zu schließen und dann lese ich ihnen einen kleinen Bibeltext und bei all dem, was auf sie 100% zutrifft, sollen sie in Gedanken so einen Haken dran machen. Ich lese uns mal den gleichen Text. Vielleicht könnt ihr ja auch in Gedanken einen Haken dran machen, an die Sachen, wo ihr sagt, bin ich Spezialist, frag mich. Das, was der Geist Gottes wirkt, ist mit einer Frucht zu vergleichen. Sie ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, sanften Mutes oder Geistes zu sein und Selbstbeherrschung. Ja, und bei mindestens drei von denen bin ich draußen. Das, was Paulus hier in Galater 5 beschreibt, sind die Früchte. Man kann sich's vorstellen wie eine Weintraube. Sachen, die der Geist Gottes so in unterschiedlichen Größen wachsen lässt. Und sie wachsen und entwickeln sich. Vielleicht gibt es Lebensbereiche, da sind Sachen stärker ausgeprägt als andere. Dann kann das ja noch nachwachsen. Die Erfahrung, die die Jünger zu Pfingsten gemacht haben, ist die, dass der Heilige Geist durch seine Leute, durch uns wirkt. Und dass sie Dinge tun, die sie nie vorher getan haben und sich auch nicht hätten vorstellen können, dass sie sie einmal tun. Die Situation der Jünger ist die, dass sie sich versteckt haben, zurückgezogen haben. Ja, Jesus hatte ja auch gesagt, sie sollen warten. Und dann kommt es mit einem Schlag in die Öffentlichkeit. Und dann liest man in der ganzen Apostelgeschichte, dass sie immer wieder nachjustieren, fragen, überlegen. Es wird an vielen Stellen berichtet, dass der Heilige Geist nochmal kommt, dass er erfrischt, dass er erfüllt. Wenn wir sonst Ostern feiern, dann wissen wir, das ist einmal geschehen. Pfingsten wissen wir, darauf dürfen wir uns immer wieder einlassen, den Heiligen Geist bitten, dass er uns erfüllt. Segeln heißt genauso, immer wieder nachjustieren, immer wieder den Wind sehen, immer beobachten, immer wieder neu den Wind suchen. Und immer wieder alle Sinne schärfen, dass Gottes Geist in meinem Leben wehen kann. Das Gute ist, dass wir nicht alleine suchen oder justieren oder versuchen, eine Ahnung zu bekommen. Pfingsten ist auch der Geburtstag der Kirche. Man sieht das hier mit dem Kuchen und der Kerze. Also in diesem Sinne, wir sind nicht alleine. Und Christus versteckt sich auch nicht, sondern zeigt sich und offenbart sich immer wieder. Deswegen, wenn wir auch mit unserem Leben immer wieder nachjustieren, ihn suchen, dann gilt für uns, dass wir unsere Augen aufmachen dürfen, ihn suchen, ihn finden können, dass wir nicht alleine sind. Und deswegen darf man sagen, herzlichen Glückwunsch.